Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Dom Stott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal darf ich begrüßen, hier an meiner Seite, Markus Klöppel, der ganz viele spannende Dinge zu erzählen hat. Dazu kommen wir gleich. Vorher, apropos spannend, aufregender Moment, das ist die letzte Folge Okay Cool trifft des Jahres 2024. Das ist spektakulär. Ich habe es auch wirklich jetzt erst noch einmal wenige Minuten vor Beginn dieser Aufnahme, dieser Anmoderation hier realisiert. Liegt zum einen daran, ne, man kennt es, man ist in dieser magischen Zeit, in der irgendwie Datum jede Bedeutung verloren hat. Zum anderen aber melde ich mich auch tatsächlich wortwörtlich aus dem Urlaub, denn ich habe voller Schrecken festgestellt, Moment mal, ich habe zwar hier ganz viele Folgen vorbereitet und auch vorproduziert, ne, für die ganzen tollen Steady-Supporter draußen, Dienstag und Freitag, knickknack, aber ich habe vergessen, diese Folge hier einzuplanen. Und die Dateien lagen alle bereit, riefen nach mir und ich hörte das erst heute, beziehungsweise gestern Abend. Dann dachte ich mir, nein, die Leute verzeihen mir, wenn ich am Samstag zwischen den Jahren um 22 Uhr nicht jetzt hier noch eine Anmoderation aufnehme, während im Hintergrund die Hauptmenümusik von Days Gone zu hören ist. Das lasse ich, das mache ich gemütlich am Sonntag hier mit einer heißen Zitrone vor mir. Ich glaube, ihr verzeiht es mir. Außerdem bin ich so fit im Kopf, einigermaßen zumindest, um dieses tolle Gespräch auch gebührend anzukündigen. Wie gesagt, ich habe mich mit Markus Klöppel unterhalten, der ganz viele interessante Dinge macht. Also ich glaube, wenn man wollte, könnte man das Gespräch in zwei große Themenblöcke aufteilen. Zum einen haben wir gesprochen, um Gottes Willen, über, mir ist hier gerade eine heiße Zitrone durch den Hals hochgekommen. Also, wir haben gesprochen über seine Arbeit als Professor für Game Design und Development an der, Achtung, Macromedia University of Applied Sciences in Leipzig oder übersetzt Macromedia Universität für angewandte Wissenschaften in Leipzig. Dort ist er schon eine ganze Weile und unterrichtet dort Studierende. Und das war hochinteressant, denn, na klar, so konnten wir alle gemeinsam mal so ein bisschen reingucken in einen Hörsaal im Jahr 2024. Was lernen die Leute dort eigentlich, die später mal Spielentwickler oder Entwicklerin werden wollen? Insbesondere auch, und das führt zum zweiten Themenblock, in Hinblick auf Storywriting und Narrative Design, also alles, was so Spiele erzählen in den Geschichten oder auch zumindest zeigen und damit eine Geschichte inszenieren, denn das, dieses Writing-Thema, das ist ein Schwerpunkt von Markus Klöppel und darüber haben wir gesprochen, nicht nur im Rahmen dieser Tätigkeit eben als Prof, sondern, und das ist der zweite Themenblock, im Rahmen seiner, wie nennt man es denn, Mitgründerschaft der Narranauten. Die Narranauten, das ist ein ganz frisch, eine frisch gegründete Gruppierung, interdisziplinär und über die Grenzen der Uni Leipzig hinweg, die Menschen zusammenbringen soll, die sich ein ganz großes Ziel gesetzt haben, nämlich das Niveau, wie sage ich das denn, das Niveau von, okay, wisst ihr was, ich weiß, in diesem Moment sitzt Markus Klöppel da draußen und hört sich die Anmoderation an, die ich jetzt hier eingesprochen habe. Und er wird jetzt hoffentlich lachen oder einen Beschwerdebrief schreiben, ich weiß nicht. Also, es geht darum, das Niveau von Writing in Spielen, warum tue ich mich denn so schwer, ach ja, weil Urlaub ist, zu stärken. Also einen Ort der Vernetzung zu schaffen, wo Menschen, die irgendwie beruflich mit Writing und Storycrafting und so ein Kram zu tun haben, miteinander sprechen können, in Austausch treten können und überlegen können, Mensch, welche Techniken gibt es, wie können wir unsere Spiele und die Menschen, die Spiele machen, noch besser darin machen, Geschichten zu erzählen. Das ist die Idee der Narranauten, also eine Gruppe, die sich auch organisiert online im Discord, aber auch Vortragsreihen schon geplant und durchgeführt hat, die ganz aktiv und rege ist und auch darüber haben wir gesprochen. Also auch hier hochinteressant. Bevor es ins Gespräch reingeht, ein kleiner Hinweis, im Grunde sogar zwei Hinweise. Einer bezieht sich aufs Gespräch und der andere noch auf eine Sache drumherum, bürokratische Natur. Ich fange mal mit der bürokratischen Natur an. Wir sind ja, wie gesagt, gerade zum Ende des Jahres 2024 und ich habe eine Jahresendumfrage gestartet, eine ganz überschaubare und schnell durchklickbare Umfrage, die sich dreht rund um eure Zufriedenheit des OK Cool Programms und an der könnt ihr teilnehmen, egal ob ihr OK Cool bei Steady unterstützt oder nicht. Das sind ein paar wenige Fragen. Ich ich verspreche, das dauert nicht lange, hilft mir aber wahnsinnig, das Programm mitzuformen für das nächste Jahr. Ich werde natürlich nicht eins zu eins machen, was da alles drinsteht, aber das ist ein ganz toller Sensor für mich, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? Wie zufrieden seid ihr mit den verschiedenen Formaten, wie interessant klingen die für euch, wie gefällt euch unsere und meine Arbeit hier so, habt ihr Anregungen, Gedanken, Kritik, das ist alles möglich in dieser Umfrage, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung und werde ich auswerten zu Beginn des Jahres in einem eigenen Podcast, der wird natürlich auch frei verfügbar sein, damit ihr euch anhören könnt, was dabei so rumgekommen ist. Es haben schon einige hundert Menschen tatsächlich dran teilgenommen, seit das Ding jetzt seit ein paar Tagen online ist, aber je mehr, desto besser. Deswegen herzlich willkommen. Und der zweite Hinweis, der bezieht sich aufs Gespräch. Ganz zu Beginn weist mich Markus auf eine Erkrankung hin, die er hat und die durchaus das Potenzial hat, so ein Interview, das über eine längere Zeit geht, zu beeinflussen. Und ich habe das im Gespräch erst erfahren und war quasi schon mitten in meinem Cold Opener drin. Also eigentlich lief das Band schon, aber wie es so typisch ist in der Okay Cool Manier, Markus wusste das noch nicht oder er hat es noch nicht richtig mitbekommen, das weiß ich nicht. Das ist ja oft so, dass man dann so reinrutscht. Und deswegen habe ich nach dem Gespräch Markus nochmal gefragt, ob das cool ist, wenn wir dieses kleine Segment drin lassen, wo er mich darauf hinweist, dass er diese Erkrankung hat. Und er hat gesagt, jawohl, gar kein Problem. Und deswegen wollte ich euch da draußen das auch mitgeben. Das ist nichts, womit Markus jetzt überrascht wird, dass das noch zu hören ist, sondern das ist mit ihm abgesprochen, das ist cool für ihn und deswegen ist es auch cool für mich. So, und nun viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Markus Klöppel und mir. Ist das Wichtige, nicht sofort aus dem Browser rausrennen, sondern noch ganz kurz mir die Gelegenheit geben, das Ding abzuspeichern. Ich gebe dir dann noch mal ein Signal, aber nicht mein Tschüss missverstehen als ein echtes Tschüss.
Du, gar kein Problem. Ich habe aufgrund von Arbeit keine sozialen Kontakte mehr in den letzten Wochen. Ich habe ja also massig Zeit.
Okay, so, ich muss dich jetzt nochmal fragen. Ich bin viel zu neugierig und jetzt rächt sich gerade, dass wir nicht mit Videokamera arbeiten, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen dieses Programm nicht überfordern. Kannst du es nochmal kurz beschreiben? Wie sieht die Situation jetzt aus? Ich habe mir gerade vorgestellt, bei den zwei schüchternen Worten, die du schon dazu gesagt hast, ihr sitzt wirklich in so einem in einem kleinen Raum. Es sind mindestens drei Personen anwesend. Wie sieht das gerade aus?
Ja, wenn du es mir erlaubst, ich würde dir ganz gerne vorher noch ein Disclaimer vorausschicken.
Ja.
Es kann sein, aufgrund von einer Multiple Sklerose-Erkrankung aktuell, dass es mir ab und zu, also nicht nur aktuell, die ist chronisch, aber dass es mir aktuell ab und zu mal den Hals zuschnürt oder ich im Moment brauche, ja, um nach Worten zu suchen. Ich bitte da um Verzeihung. Ich versuche das auf ein Minimum zu begrenzen.
Ist doch überhaupt gar kein Problem. Gar kein
Sehr
Problem.
Schön.
Ich weiß Bescheid. Wir nehmen uns hier wirklich komplett die ganze Zeit.
Okay.
Ich habe hier auch nach hinten raus erst wieder in, lass mich nicht lügen, 4,5 Stunden einen Termin. Das heißt, ich sage das extra, es gibt keinen Stress, hier irgendwie
Sehr
schnell
schön.
Zu einem Satzende zu kommen. Also ganz entspannt.
Okay, gut. Ansonsten, wie sieht die Situation aus? Also, ja, genau, wir haben hier, das Büro ist groß genug, dass noch eine Person reinpassen würde,
ja,
was ich allerdings nicht hoffe, was allzu schnell passieren wird durch die Hochschulleitung. Dementsprechend versuchen wir es so rumpelig wie möglich zu halten, damit gar nicht erst der Eindruck von nutzbarem Raum entsteht. Genau, und ich sitze quasi an einem Stirntisch und mir gegenüber quer zwei Tische reingeschoben zur Fensterfront hin. Einmal linksseitig aktuell die gesagte Praktikantin / Studentin und auf der anderen Seite für gewöhnlich mein Kollege, wenn er nicht in der Lehre ist, und hinten in der Rumpelecke noch meine Assistenz, wobei es nicht so rumpelig ist, dass sie sich da unwohl fühlen müsste.
Wow, also richtig viel los. Ich glaube, so viel Live-Publikum gab es noch nie bei einer Aufnahme.
Achso, nee, momentan ist nur die Studentin da, die beiden anderen sind jetzt gerade außer Haus noch, aber werden bestimmt im Zweifelsfall noch reinschneiden kurz.
Ich bleibe dabei, so viel Live-Publikum gab es noch nie. Okay, cool, Driftaufnahme. Sehr gut, das ist ja richtig abgefahren. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist. Liebe Grüße über Bande an die Person, die da noch sitzt. Ich hoffe, wir stören sie jetzt nicht zu sehr beim Arbeiten.
Ich kann das gerne ausrichten.
Na, gerne.
Liebe Grüße Vanessa aus dem Äther. Grüße zurück, wenn es zu laut ist oder wenn es stört, sagst du wie immer Bescheid. Auch wenn ich zu laut telefoniere, sagst du, gibst du mir das Zeichen, dann fange ich wieder an, kehlig zu flüstern.
Dann hören wir sofort auf mit der Aufnahme. Also
genau,
da
dann stoppen wir hier
Ihre
alles.
To-Do geht vor, das ist ganz klare Prio hier. Also wir nutzen die Zeit, solange wir sie haben, aber sobald deine Hand gehoben wird, du, dann drücken wir aber sofort auf den roten Knopf. Schön, du, guck mal, da sind wir direkt versehentlich auf einer Ebene gelandet, die ich auch anvisieren wollte mit dir, und zwar off-topic. Ich wollte... Ich wollte eigentlich was ganz anderes dich noch fragen und ich mache es jetzt einfach gnadenlos trotzdem, was ich mir hier mitgenommen habe. Und zwar, ich muss so anfangen und es ist wirklich Quatsch. Also es hat nichts mit all den anderen Themen zu tun, die hier noch auf dem Zettel stehen, aber ich muss es einmal mit dir teilen. Es ist ja auch jetzt Vorweihnachtszeit, ne? Übrigens, for your information, dieser Podcast, wenn denn alles klappt, wird erscheinen am 29. Dezember, dass du dich schon mal, ne, falls hier bestimmte Themen oder was auch immer du für besonders Silvester tauglich hältst, gerne raus damit. Aber vorher bin ich dran und zwar folgendes. Ich habe ein neues Lied entdeckt, das aber schon sehr alt ist und ich singe das schon den ganzen Tag und es bereitet mir so eine Freude. Ich muss dir ganz kurz davon erzählen. Du bist die erste Person, die ich zu hören bekomme, die jetzt das aushalten muss. Und zwar folgendes. Sehr neugierig, ob du es kennst. Möchtest du zuerst den Interpreten oder den Song oder den Name des oder das Jahr der Veröffentlichung?
Okay, nice. Also Bandcamp-Roulette ohne Cover. Dann nehme ich sehr gerne zuerst die Titel des Songs.
Okay, pass auf. Jump in the Line.
Aha.
Na?
Aha, nee, wann?
1958.
Ach. So. Ja, nee, weiß ich nicht. Gab's da überhaupt schon akustische Aufnahmegeräte?
Er war der Erste. Harry Belafontes. Belafonte. Und jetzt Achtung, wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil dieser Podcast wird im öffentlichen Raum erscheinen. Wir wollen hier nicht die Juristerei von Harry Belafonte, oh Gott, falls er noch lebt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, am Arsch haben. Und deswegen mache ich es ganz vorsichtig. Jump in the line, jump in the line, shake, shake, shake your body now. Okay, mehr darf ich nicht. Ist es überhaupt nicht, gar nicht?
Nein, nee, gar nicht. Überhaupt
okay,
nicht.
Okay, abgefahren. Dann wird's jetzt für dich richtig langweilig, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, du kennst den Song und hab noch einen Funfact vorbereitet. Da müssen wir noch mal ganz kurz durch. Und zwar, und das finde ich wirklich interessant, Harry Belafonte's Jump in the Line, ich bin mir sicher, wenn du es im Original hörst, wirst du sofort wissen, was ich meine. Ja. 1958, wie gesagt. Und dieser Song tatsächlich stammt ursprünglich von einem ganz anderen Interpreten, nämlich Lord Kitchener. Also das ist tatsächlich der Name, den ich gefunden habe. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und jetzt wird's richtig abgefahren. Einfach nur, um den Leuten da draußen und dir noch ein bisschen Fun-Fact-Wissen für die nächste Party oder was auch immer mitzugeben. Lord Kitchener, 1922 oder was, der ist Musiker gewesen und zugehörig zu der Musikrichtung des Calypso. Und das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich kenne Calypso vor allem als Publisher. Und jetzt zu wissen, dass es eine Musikrichtung gibt, hoch faszinierend. Das wollte ich hier mit dir teilen.
Ja, nee, Calypso ist eine sehr eigene Art der musikalischen Untermalung für den Alltag, wie ich finde. Aber kann man sich schon geben.
Okay, sehr begeistert von. Und jetzt will ich natürlich die Frage auch an dich zurückgeben. Welcher Song geht dir gerade nicht aus dem Kopf? Bitte nicht singen und wenn, dann nur eine Zeile. Das kann ich mir sonst nicht leisten.
Also ich würde natürlich schon die 5 Sekunden Trademark bleiben. Nee, aber tatsächlich, gerade wieder läuft ganz viel Ren bei mir. Auf und ab.
Das kenne ich, Moment.
Nein, wirklich nicht. Der Moment. Moderne Bade.
Du meinst R-E-M?
R-E-N, genau. Englischer Musiker. Oh, nee, für mich musikalisch momentan das experimentellste, spannendste, was da draußen rumläuft. Und
er ist das.
Ganz, ganz spannend, genau, und da habe ich jetzt gerade einer seiner Dauerbrenner bei mir in der Playlist, läuft gerade wieder mit hoch und runter und ein, zwei seiner Live-Aufnahmen.
Ach, guck mal, das ist der, okay, ich versuch's mal kurz zu beschreiben, der ist mir nämlich auf Instagram schon häufiger begegnet mit seinen Songs und ich fand das immer toll, aber ich habe den nie bewusst gehört, deswegen musste ich kurz nachdenken, dachte jetzt sehr peinlicherweise kurz, du meinst R.E.M., aber da sind wir ja ganz woanders. Das ist so ein, und bitte ne, korrigier mich da gerne, wenn ich Quatsch erzähle, ein Brite und der macht so, also ich lernte ihn kennen als Hip-Hop-Artist, es stellt sich aber heraus, das scheint so ein Multitalent zu sein, der macht auch anderen Kram, der kann ganz schön viel. Welcher ist denn dieser Song, der bei dir da hoch und runter läuft?
Aber bei mir ist es gerade High Rent.
Ja, ganz genau. Den kenne ich nämlich auch. Den habe ich auch schon mal mehrfach in den Reels, die mir da vorgeschlagen wurden, auf Insta angehört. Tolles Ding. Guck mal, da hast du mir direkt wieder was in Erinnerung gerufen. Das schreibe ich mir auf. Schön, vielen Dank.
Unbedingt mal reingucken. Gerade die The Tale of Jenny beziehungsweise Jenny and Screech. Würde ich behaupten, dass es dir alleine schon auf dessen, was er dort macht, auf analytischer Ebene wahrscheinlich gut gefallen könnte.
Oh,
aber und nicht ohne Taschentücher und Kuscheldecke gucken.
Ich weiß nicht, ob ich das gerade kann. Ich bin, also ich weiß nicht, wie, das kann ich dir gleich mal fragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin froh, dass dieses Jahr so langsam Richtung Ende einkehrt. Ich habe hier schon um mich herum einen Tee und erste Duftkerzen versammelt. Quasi um mich herum entstehen schon die Feiertage, während wir sprechen. Du gehörst zur drittletzten Person, die ich dieses Jahr noch im beruflichen Kontext hören werde.
Und Top 3, sehr gut.
Ja, ganz genau. Die sind qualitativ geordnet, die Termine. Ist so klar. Und um mich herum entsteht jetzt so Weihnachtszeit. Das kann ich auch nicht mehr abwehren. Das ist jetzt einfach so. Wie ist es bei dir, wenn ich jetzt dich frage, ne? Rückblick aufs Jahr 2024. Wir erinnern uns, dieser Podcast wird erscheinen am 29. Dezember. Gibt es da Gefühle, die da hochkommen? Gedanken? Ich bin offen für alles.
Boah, das ist immer eine Melange, ne? Also
ich weiß.
Arbeit.
Ja, sehr gut. Wow, okay. Da übt jemand an seinen 5 Minuten, muss ich sagen. Nicht schlecht.
Nein, tatsächlich so. Dieses Jahr so ganz, ganz kurz gerafft zusammen. Was haben wir denn da? Da ist tatsächlich, also ja, klassisch Hochschule Arbeit natürlich. Nach Hanauten ganz groß. Erstes Mal Nerdicon überstanden, ohne dass die Hochschule abgebrannt ist oder niemand gekommen ist. Das ist ja auch immer schon schön bei einem Event. Und ansonsten könnte ich gerne noch 4 Wochen extra gebrauchen, bis das Jahr vorbei ist, aber ich nehme auch die 4 Tage, die noch übrig sind.
Sehr schön, guck mal, damit können wir arbeiten, vor allem, weil du auch schon was erzählt hast, worauf ich später noch zu sprechen komme, nämlich die Naranauten. Vorher aber zu deinem Job. Ich habe doch mal nachgeguckt, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Also, Professor für Game Design und Development an der Macromedia University of Applied Sciences in Leipzig. Oh Gott, war schon der erste Fehler drin?
Korrekt, absolut korrekt. Schöner gesagt, als ich sie könnte.
Gottes Willen. Ich war direkt wieder, aus meiner Vorweihnachtsstimmung raus, vor Angst und Panik. Aber dann ist ja alles gut. Also, dieses ist richtig. Und was ich mir gedacht habe beim Aufschreiben dieses Facts war, das klingt nach einem Job, der, glaube ich, für viele Menschen da draußen, die diesen Job nicht haben, wie ein Traumberuf klingt. Also Menschen, die sich, glaube ich, so ein bisschen tiefergehend mit Spielen beschäftigen. Womöglich meine ich aber auch nur mich. Ich weiß es nicht. Also, ich sage jetzt einfach mal übertragen auf die Mehrheit, die sich ein bisschen eingehender, weiß ich nicht, mit Spielen beschäftigen, keine Ahnung. Für die und für mich auf jeden Fall klingt das wirklich wie ein Traumberuf. Mega geil, wenn ich mir vorstelle, mich den ganzen Tag mit sowas zu beschäftigen. Die Frage ist nun, und du bist ja an der Quelle, ist es wirklich ein Traumberuf? Du kannst völlig frei sprechen. Die anwesende Person mit im Raum, die kennt ja die Frage nicht, die dir gestellt wurde. Deswegen, ne, kannst auch Nein sagen. Sie wird es nicht zuordnen können.
Nein. Die anwesende Person im Raum kennt die Antwort auch schon auf die Frage, weil ich darüber hier tatsächlich gar nicht so selten rede. Also ich kann nur für mich sprechen. Also Umfragewert 1. Für mich ist es ein Traumjob. Also ich bin froh, dass ich den habe. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist für mich mehr Berufung als Beruf. Mhm.
Ist das ein Job gewesen, auf dem du jetzt sitzt, wo du da sagst, okay, den habe ich angestrebt, das war der Plan des Berufslebens bisher, oder war das so eine Geschichte, ne, mal versehentlich durch die falsche Tür gegangen und plötzlich sitzt man da am Schreibtisch?
Oh, puh, also es ist eher zweitens, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn ich das zu laut draußen sage, gibt es ganz viele Augen, die mich ganz, ganz böse angucken. Nee, ich bin in den Job tatsächlich eher reingestolpert oder fast schon gedrängt worden. Hätte mir den bestimmt irgendwo in meinem Master, als ich da rumsaß, mir mal vorstellen können, was in der Richtung zu machen. Irgendwas mit weiterer Lehre oder so, war schon schick. Aber das ernsthaft angenommen, dass das mal passiert oder dass ich hier sitze, hätte ich nicht. Also hätte es da nicht Kräfte gegeben, die ganz stark auf mich eingewirkt haben, dass ich das überhaupt probiere, wäre ich heute nicht hier.
Kannst du von diesen einwirkenden Kräften mal erzählen? Das klingt ja, das könnte ja alles sein, von menschlich bis göttlich. Das macht mich sehr neugierig.
Nee, tatsächlich, also ich habe mit Michael Bauer, der saß vorher hier auf der Position, altes deutsches Games-Branchen-Urgestein, mit dem habe ich damals hier schon zusammengearbeitet, auch an einem anderen Projekt, und als er wusste, dass er geht, hat er mich sehr stark darauf hingewiesen und gesagt, hier, bewirb dich doch mal, ich denke, das wäre was für dich, das wäre eine Bereicherung für die Hochschule, und das konnte ich mir nicht vorstellen, weder das eine noch das andere, also habe ich da sehr dankend abgelehnt, und dann hat er es nochmal probiert und dann habe ich nochmal sehr dankend abgelehnt und gesagt, ja, nee, verstehe ich, aber ich glaube, da gibt's echt bessere, die dafür geeignet sind. Und dann hat er mir sehr deutlich gesagt, dass das eigentlich nicht als Frage formuliert ist, sondern er schon erwartet, dass mein Lebenslauf jetzt hier auftaucht.
Wow.
Und da habe ich dann gesagt, okay, nee, na, dann mache ich's halt, wenn du denkst, es ist eine gute Idee. Ich meine, fliegt dann eh raus, aber dann habe ich jetzt, dann haben wir's eh. Und dann, ja, hat's das dann seine Bahn gegangen. Dann habe ich dann...
Ja. Nie bitte, ja.
Genau, nee, dann habe ich dann erst die Probeprofessur, also die Vertretungsprofessur übernommen gehabt, weil wirklich erstmal niemand anderes zur Hand war, so schnell. Und dann aus der Probeprofessur raus dann das ganze Berufungsverfahren durchgelaufen.
Fantastisch. Und vor allem, wenn ich jetzt nochmal an deine Antwort denke, es hat sich gelohnt, ne, dieses Wagnis einzugehen. Du sitzt da offenbar sehr zufrieden.
Absolut. Also rein, was den Job angeht, könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen.
Spannend. Dabei kommst du ja aus einer ganz anderen Richtung und jetzt auch hier wieder, ne, die Blutgrätsche bereithalten, falls ich hier Quatsch erzähle. Aber in meinen Unterlagen steht Folgendes, dass du aus der Richtung, der Verlags- und Buchwelt kommst. Ich habe mir aufgeschrieben, einen Bachelor in Leipzig gemacht an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, nämlich eben im Fachbereich Buchhandel, Verlagswirtschaft. Darauf folgte der Master in Verlags- und Handelsmanagement, also auf dem Papier, und das ist ja die Magie, dass du jetzt hier sitzt, um das kommentieren zu können, auf dem Papier sieht das eigentlich erstmal so aus, als wärst du in eine ganz andere Richtung losgelaufen, als die, wo du jetzt angekommen bist.
Na, so halb tatsächlich. Also was das Medium angeht, ja. Ich glaube, viel größer wird der Unterschied nicht mehr zwischen Totholzmedium und interaktivem elektrischem Medium. Aber rein thematisch lässt sich das tatsächlich schon als durchaus schlüssige Gerade mit ein, zwei Kurven ziehen. Aber ja, also grundlegend gelernt etwas vollkommen anderes, aber auch da schon schnell gemerkt, das Medium wird mich wohl in der Art und Weise so nicht befriedigen und dann im Studium auch schon wissenschaftliche Arbeiten, Abhandlungen und ähnliches, dann immer mit Videospielbezug geschrieben, was dank der tollen Professoren auch möglich war, weil die schon früh verstanden haben, dass auch die Zukunft der Buchbranche wahrscheinlich weniger im Papier als vielmehr im Content liegt und uns auch dazu ermutigt haben, da über den Tellerrand rauszugucken. Und ja, das war mehrseitig eine sehr positive Erfahrung.
Da kannst du ja wirklich dich glücklich schätzen, dass du diese Menschen um dich hattest, ne, die das auch zulassen. Ich erinnere mich hier an Gespräche von Menschen aus den, ich fasse mal zusammen, aus den Geisteswissenschaften, die ähnliche Momente der Erkenntnis hatten, in denen sie merkten, huch, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Naja, könnte ich ja verbinden mit Spielen, was ich ja sehr mag. Und dann aber gab es Professoren und Professorinnen, die gesagt haben, nee, also hier, wir sind hier ein ehrenwertes Institut für alte Geschichte. Ich möchte hier kein einziges Wort über Assassin's Creed sehen. Und diese Menschen mussten erstmal mit dieser Sperre umgehen. Und bei dir klingt das ja wirklich so, als wurdest du in diese Richtung unterstützt auch wirklich.
Ja, genau. Also wir haben, Grüße gehen raus an die Person, die wahrscheinlich nie hören wird, aber Herr Professor Hartmann.
Vielleicht ist er ja Hardcore-Hörer. Das wissen wir alles nicht. Das ist ja auch möglich.
Aber hat da durchaus mich und auch andere Studierende sehr positiv beeinflusst und hat sich auch sehr geduldig erklären lassen, was dieses Call of Duty ist, worüber hier gerade eigentlich geschrieben wird in der Hausarbeit. Das war eine Art von Entgegenkommen und von Bereitschaft, auch im gehobenen Alter und im situierten akademischen Umfeld Neues zu lernen, was mich da schon stark beeindruckt hatte. Und ja, das war definitiv hilfreich. Also ich konnte da schon viel ansammeln, ausprobieren, was ich auch jetzt noch gut nutzen kann.
Ja, um jetzt nochmal zu deinem aktuellen Job jetzt zurückzukehren, kannst du uns mal so einen Blick in dein Vorlesungsverzeichnis erlauben? Also ich meine, zum einen ist das ein sprechender Titel, Professor for Game Design und Development, und gleichzeitig, wenn man dann ein bisschen länger drüber nachdenkt, merkt man, da gibt's ja so viele Aspekte und so viele Teilbereiche, die davon abgedeckt werden könnten. Kannst du uns mal so eine Kostprobe geben, so was du da zum Beispiel unterrichtest?
Genau, also ich bin hier für den Schwerpunkt Game Design und Narrative Design mit angestellt. Das ist auch das, wo ich mich wohlfühle. Alles andere blocke ich mit blumigen Worten sehr schnell ab, wenn mir das angedreht wird. Für Game Art habe ich meinen Kollegen hier sitzen und zusammen funktioniert das auch sehr gut. Aber ich werde überall eingesetzt, was irgendwie ins Erzählende, ins Narrative mitgeht. Also direkt bei uns in das Sachen wie Charakter- und Weltendesign, Storytelling 1 und 2, wo es dann wirklich ums Schreiben geht, ums Konstruieren von Geschichten, aber auch in den ganzen Game Design Modulen. Also Game Mechanics, Grundlagen von Game Design, Spieleanalyse, da fühle ich mich überall wohl bis erträglich wohl oder sehr wohl und mache das. Ansonsten bin ich hier so ein bisschen der Jack of all trades, wenn es um Projekte geht. Da ich viel aus dem Projektmanagement und aus dem Eventmanagement mitkomme und da auch schon im Lebenslauf viele verschiedene Haken und Widerhaken habe, werde ich da auch gerne mal mit woanders eingesetzt.
Ja, diesen Lehrplan, den du da verfolgst und anbietest, ist das einer, den du, semesterweise immer nochmal neu durchdenkst und erstellst? Oder, und das ist ja auch so ein bisschen die Realität, die auch viele Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel kennen, und die habe ich auch schon so an Hochschulen erlebt, bleibst du bei, ich sag mal, dem groben Ganzen in der Essenz und variierst hier links und rechts, weil vor allem der Hintergrund ja oft von sowas ist, dass Menschen, die das so tun, sagen, ey, ich bin einfach, ich hab so viel zu tun. Ich kann jetzt hier nicht jedes Semester quasi einen neuen Lehrplan erstellen und neue Strukturen aufbauen. Wie machst du das?
Also bei bei den Sachen, wo mich wirklich der Hafer sticht, wo ich sage, hier will ich nochmal was komplett verändern oder ich sehe hier, ich habe eine Idee gehabt, Geistesblitz, kann ich alles so bleiben, wie es war, muss alles neu werden, dann setze ich mich da auch hin und konstruiere so ein komplettes Modul nochmal um, soweit das möglich ist im Syllabus, also in den Vorgaben. Mhm. Aber es gibt auch Module, die laufen, wie sie laufen, weil sie gut laufen, und die laufen auch nach dem Prinzip weiter. Da ändere ich da maximal mal die Bezüge oder schaue, ob ich Spiele finde, die die Studierenden auch kennen, und mir nicht dann Sachen wie Last of Us 1 als Retro-Game um die Ohren hauen. Das ist für keinen von uns schön im Vorlesungsraum. Und dementsprechend, also aktualisiert wird natürlich regelmäßig und ich versuche das immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand der aktuellen Forschung und auch meines eigenen Wissens zu halten.
Ja, und das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe hier in Vorbereitung auf unser Gespräch. Wie schaffst du es eigentlich, up-to-date zu bleiben? Weil du musst ja neben der Lehre und der Betreuung der Studierenden und der Korrektur von Prüfungen und so weiter, ja eigentlich ja auch, das geht ja gar nicht anders, einen Blick behalten für nicht nur die wichtigsten und neueren Releases, was die so machen, auch gerade in Bezug auf dein Thema, das du unterrichtest, sondern ja auch, ich denke mir mal, auch angekoppelt bleiben an der Forschungswelt, im Austausch bleiben mit Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Medium auseinandersetzen. Mit anderen Worten, der Tag scheint sehr schnell vorbei zu sein für all die Dinge, die du so machen müsstest. Wie stellst du das an?
Also erstmal, mein Geheimnis ist natürlich, länger als 8 Stunden pro Tag zu arbeiten.
Sehr gut, das klingt gesund und nachhaltig.
Absolut. Hat mir auch noch niemand getroffen, der das als schlecht empfunden hätte. Ja. Naja, aber tatsächlich, das ist halt Zeitmanagement, aber am Ende ist es auch viel liegen lassen, auf Lücke arbeiten, da wo es sein muss und Prioritäten setzen, weil es geht halt nicht immer alles. Ja. Also informieren läuft gut über Podcasts, auch da Sachen wie The Pod, Behind the Screens, da hat man einen guten Überblick erstmal übers Tagesgeschehen. Ansonsten auch klassische Videospielpresse, GameStar zum Beispiel, Kotaku, da mal immer, wenn mal kurz der Kopf ein bisschen frei werden muss, mal kurz reingucken und schauen, was da eigentlich so passiert, was da gerade so läuft. Und bei der Forschung ist es halt viel mit Kollegen reden. LinkedIn ist tatsächlich immer noch ein sehr brauchbares Tool, um irgendwie, wenn es vernünftig eingestellt ist, zu merken, was draußen gerade passiert und ja, ansonsten den Diskurs mit verfolgen. Es ist aber auch ehrlich gesagt viel zwischenmenschlich automatisiert. Also wenn jemand was Spannendes findet und darüber redet, dann kriege ich das natürlich auch mit. Aber alles sehen, alles hören geht nicht und da kommt uns sehr zugute, dass wir die Studierenden hier, also ich zumindest, aber ich weiß auch, dass viele Kollegen das so handhaben, weniger als den leeren Lehrkörper, der gefüllt werden muss oder der formbare Lehm behandeln, sondern als Kollegen mit weniger Erfahrung, so dass ich da auch einfach oft nachfragen kann, was ist denn gerade so aktuell bei euch, was spielt ihr denn, was interessiert euch denn? Und da kommen auch viele interessante Gespräche zustande, wo ich auch immer noch viel lernen kann, was gerade so den Status quo angeht.
Gab es schon mal einen Out-of-Touch-Moment mit den Studis, wo du das Gefühl hattest, oh, so langsam fällt es mir schwer.
Ich glaube, das Schlimmste war tatsächlich, wie gesagt, dieser Last of Us-Moment, als wir über Last of Us reden und ich dachte, das kennt natürlich jeder im Raum und ich werde dann aus müden Augen angeguckt und so gesagt, so, nee, haben wir auch schon mal gehört, aber wir spielen nicht ganz so viele Retro-Games. Das war ein bisschen bitter und als mir jemand erklärt hat, dass es nicht lustig ist, dass GTA Vice City jetzt, wenn wir das nochmal programmieren würden, 2010 spielen würde. Und da ist mir ein bisschen schlecht geworden. Also, das war, ja, dieser Out-of-Touch-Moment, den hat man tatsächlich häufiger und vor allen Dingen auch sehr, sehr schnell. Also man merkt unter den Studierenden, wie schnell sich das Rad dreht. Was Studierende vor 2 Jahren noch top aktuell war, das kennen die aktuellen Studierenden aus dem ersten Semester schon gar nicht mehr so richtig. Also das geht alles, das bewegt sich so unfassbar schnell in der aktuellen. Im Erstsemester spielt Roblox zum Beispiel gar keine Rolle mehr. Und das war das Einzige, worauf sich vor 2 Jahren noch alle einigen konnten, dass wir das gespielt haben zusammen mit Minecraft.
Das ist ja wirklich krass. Also diese Geschwindigkeit hätte ich nicht erwartet. Wie lässt sich das fühlen? Ist das, also es ist ja auf eine Weise wirklich faszinierend, wie schnell sich da diese Trends durchreichen und auch dieses Verständnis von der Entwicklung des Mediums sich unterscheidet von Semester zu Semester. Auf der anderen Seite, ist das nicht auch ein bisschen gruselig, wie schnell dann Dinge, die wir ja jetzt hier als Wahrheit quasi abgespeichert haben, sich verändern?
Ja klar, aber das da jetzt irgendwie den Weisheitsschatz zum Schluss zu haben, das habe ich dann ungefähr nach einem halben Semester aufgegeben.
Immerhin ein halbes Semester.
Ja, war eine schöne Zeit, voller Blumen und Wohlwissen. Nee, aber tatsächlich das einfach akzeptieren zu müssen, dass man wahrscheinlich selber immer mal nachgucken muss, anwenden muss, mit den Leuten reden muss. Auch Studierende hat, die sich in irgendeinem Genre einfach mal verdammt viel besser auskennen als man selber. Das bringt einen zumindest gleich zur Altersdemut, ungefähr 40 Jahre vor Abschluss des Berufslebens. Das ist ja auch eine schöne Sache.
Hast du das Gefühl, da liegt auch ein Wert darin, dass eben, ich sag mal, die Perspektive sich der jüngeren Studierenden verschiebt? Weil warum ich die Frage stelle, ist, ich arbeite hier ja im Team unter anderem ja auch mit Lea Irion zusammen und die ist 10 Jahre jünger als ich. Und die ist mit komplett anderen Spielen sozialisiert worden. Und wenn wir über Kindheitsspiele nachdenken oder auch Retro-Spiele, denkt sie an andere Titel als ich. Und daraus ergaben sich wirklich schon interessante Diskussionen. Ist das auch ein Effekt, den du auch vorstellst, oder dominiert da vor allem dieses Gefühl der Wissenslücke? Da fehlt vielleicht irgendwie was.
Nö. Also das wird bei uns ähnlich gehandhabt. Das ist ja ein Mehrwert, den die mitbringen, dass die sich, dass die ganz anderen Bezug zu dem Medium teilweise haben und dass wir sehr schnell hier verstehen können, sowohl als Studierende als auch als Lehrende, dass das, was wir hier anbieten, dass das alles Theorien sind, die sich optimalerweise auf verschiedenste Aspekte und auf verschiedenste Produkte anwenden lassen und dass wir auch gar keine andere Wahl haben, um miteinander reden zu können. Also diese Sprachlosigkeit oder diese Sprachdefizite in der Terminologie, die sowieso in der Branche teilweise noch vorherrschen, das kriegen wir ja auch einfach hautnah schon mit, wenn wir mit den Studierenden reden, gerade weil bei uns die Studierenden ja auch gerne mal sehr durchmischt sind. Also das sind Studiengänge, da ist der Jüngste ist 17 und die Älteste dann ein Jahr älter als ich. Das heißt, die sind auch untereinander, müssen die erstmal eine Sprache über das Medium finden, weil die eine ist sozialisiert mit Pong und mit Tetris und Super Mario Land und der andere sagt, nee, weiß ich nicht, Fortnite und FIFA. Und das ist schon ein Unterschied.
Spannend, wirklich spannend. Also vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Ich habe nur eine letzte Frage, die sich direkt auf deine auf deine deine Arbeit bezieht, direkt bevor wir dann zu den Naranauten kommen, worauf ich auch schon sehr neugierig bin. Bleibt denn bei dir eigentlich noch Zeit für eigene Forschung? Also wie gesagt, ich sehe nicht, wo dein Tag noch irgendwie praller werden soll.
Der Forschung bleibt so ein bisschen auf der Strecke, war aber sowieso nie mein super Steckenpferd, weil aus dem Bereich komme ich ja auch nicht. Also wie gesagt, ich bin ja auf der Professur wirklich über Umwege gelandet, eher so als Quereinsteiger. Sorry, jetzt kommen wir an den Punkt, jetzt muss ich mich ganz kurz sortieren, kognitiv, tut mir leid.
Nimm dir alle Zeit, alles gut. Dieses Band hier ist unendlich lang.
Meine Vorzüge liegen nicht da drin für die Hochschule, dass ich jetzt besonders viel forsche, sondern in anderen Bereichen. Wenn ich mal forsche, sind es dann eher Sachen, die mich sehr interessieren, wenn ich da mal die Lücke finde, um sowas zu machen. Mein letztes ist jetzt ein Jahr her. Aktuell überlege ich mit einem Kollegen zusammen was zu schreiben. Also so probiere ich das dann. Ich bin dann eher tatsächlich diese Restlücke anstatt Forschung ist dann viel Projektmanagement, Eventmanagement, für die Studierenden extracurriculare Events organisieren, Leute verknüpfen. Das ist dann eher das, wo meine Hauptzeit noch mit reinfließt zusätzlich.
Spannend. So, und auf dieser Grundlage von all dem, was du erzählt hast, entstand jetzt, und beziehungsweise, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das werde ich dich gleich fragen, mit anderen Menschen zusammen die Idee, die Naranauten ins Leben zu rufen. Jetzt fange ich erstmal ganz bei den Grundlagen an. Ich bin mir sicher, ich habe es in der Anmoderation, was für uns quasi in der Zukunft liegt, aber für die Hörerinnen und Hörer in der Vergangenheit, da habe ich schon mal ganz grob skizziert, was das eigentlich für ein Zusammenschluss ist. Aber ich würde dich nochmal bitten, weil du bist der Primärquelle quasi. Was ist das eigentlich? Was sind die Naranauten?
Genau, also wir verstehen uns selber als Initiative, die dazu angetreten ist, um das Narrative Design und das Games Writing innerhalb der Branche weiter mit voranzutreiben und für Sichtbarkeit zu sorgen und gleichzeitig auch bundesweit einfach mal dafür zu sorgen, dass es eine Anlaufstelle gibt, einen Ort, wo sich genau diese Leute treffen können, sammeln können, miteinander austauschen können, um halt zu zeigen, wie vielfältig das Erzählen in Spielen ist, dass das mehr ist als einfach nur Hollywood, sondern dass es da so, so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass eine Geschichte bei Spielen einfach draufgeflanscht werden könnte, aber nicht müsste, sondern dass es da gute Aktionen gibt, gute Möglichkeiten gibt und wir hier vor allen Dingen auch ganz viele kreative Leute in dem Bereich haben, die sich vielleicht untereinander noch gar nicht kennen oder nach außen gar nicht gesehen werden. Hat das Sinn gemacht? Ich hoffe schon.
Das hat wahnsinnig viel Sinn ergeben und ich frage mich auch direkt, weil du von so einem Defizit quasi sprichst, nämlich zum einen eine Anlaufstelle, die es vorher nicht gab, zu schaffen, aber auch die Weiterentwicklung voranzutreiben von genau dieser Disziplin. War das eben auch der Gründungsgedanke, dass du oder ihr irgendwo hingeguckt habt und gesehen habt, Moment mal, wir halten es nicht mehr aus, diese Zustände, es muss was geändert werden? Oder wie kam euch die Idee eigentlich in den Kopf?
Nee, genau. Also die Idee ist tatsächlich ursprünglich von mir, weil genau das, was du beschrieben hast, der Leidensdruck war irgendwann so groß, dass ich gar nicht mehr anders konnte und gesagt hat, da muss jetzt was passieren und wenn es kein anderer macht, ich will nicht warten, dann mache ich es halt selber. Wenn es krumm und schief wird, wird es halt krumm und schief, aber dann ist wenigstens erstmal was da und darauf könnten zumindest auch andere aufbauen, wenn es nicht klappt. Also so kleine Steinchen wissenschaftlicher Gedanke, irgendwo muss man anfangen, am Ende stehen wir dann alle auf Schultern von Riesen, aber irgendwo muss es halt losgehen. Und da habe ich wirklich gesehen, die Studierenden fällt es unfassbar schwer, gerade die narrativ interessierten Material zu finden. Denen fällt es schwer, Praktikumsplätze zu finden, Einstieg zu finden da rein. Die wissen gar nicht so richtig, wie sie sich drehen und wenden sollen, um da reinzupassen. Und da haben wir gesagt, da muss ich was ändern. Und wenn es halt nicht gibt, mache ich selber. Und dann habe ich geschaut, dass ich möglichst die Leute dazu kriege, erstmal bei uns aus der Region, wo ich weiß, mit denen kann ich arbeiten, wo ich weiß, die haben Expertise da drinne, die haben Bock, die wollen auch was verändern. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat das da so Stück für Stück seinen Weg gefunden.
Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es ist tatsächlich vor allem erstmal auf deine Initiative hin entstanden.
Genau.
Krass. Dieser Name Naranauten, er bietet sich ja auch ein bisschen an, ne? Aber gleichzeitig frage ich mich bei sowas immer, gab es noch Alternativen? Ich finde das immer wahnsinnig schwierig, Namen zu finden für irgendwas. Gab es noch einen Konkurrent um die Naranauten?
Also erstmal bist du nicht alleine. Ja, die Namensfindung ist, glaube ich, immer das Schlimmste bei allen Vereinen und Events, wo ich mitgemacht habe. Namensfindung ist immer schon der Punkt, wo sich meine Augen ganz, ganz tief nach hinten ins Hirn rollen. Und ich einfach nur hoffe, dass der Kral möglichst schnell und schmerzlos an mir vorbeigeht. Wir hatten ganz viele verschiedene und dann wurden natürlich auch im Detail diskutiert, was wer wie meinen könnte. Da geht es dann irgendwie zu wie auf UN-Politik, als würde da das Wohlergehen der modernen Welt von abhängen. Und wir haben uns da aber dann am Ende ganz gütlich und mit sehr wenig Blutvergießen drauf geeinigt. Und ja, es gab Alternativen. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, wie die heißen. Ich könnte es ganz schnell in Erfahrung bringen, wenn es dich brennt interessiert. Oder später nachreichen, aber gerade solche Wirkungsgeschichten und Prozesse finde ich auch immer extrem spannend, mal reinzuschauen, was es noch so für Optionen gegeben hätte.
Also wenn du dafür jetzt in die Archive Gondors runtersteigen musst, dann nicht, aber wenn das jetzt nur ein Dokument entfernt ist, wäre ich schon neugierig, ehrlich gesagt.
Pass auf, wir machen das so. Du stellst einfach noch eine Frage und ich schaue mal ganz unauffällig mit wenig Tastengeklapper, ob ich es im Drive schnell genug finde. Da muss es ja irgendwo was geben. Wir dokumentieren eigentlich alles. Und vielleicht finde ich es schnell genug.
Oh, das ist toll. Das fühlt sich gerade an für mich, wie als ich als Kind immer in die Stadtbücherei gegangen bin und dann die Mitarbeiterin da gefragt habe, ob sie die neueste, was war das, Garfield-Comic-Reihe schon haben. Und dann hat sie sich da mit so einem bedeutungsschweren Blick zu ihrem Röhrenmonitor gedreht und dann da ganz lange getippt. Und so je länger jetzt zwischen mir und diesem Ereignis liegt, desto mehr verdächtigt sich bei mir der Gedanke, dass sie da einfach nur Quatsch getippt hat, um mir dann zu sagen, nein, ist nichts da, bitte gehen Sie. So fühlt sich es gerade an. Schön.
Also wie gesagt, wir machen mal weiter. Wenn ich es finde, schrei ich es einfach euphorisch in Chat.
Kannst du das gleichzeitig? Da würde ich jetzt schon scheitern.
Nee, das geht schon. Studierenden zuhören und bei den weniger informativen Parts nebenbei suchen, das ist schon machbar.
Wow, okay, das ist eine ganz leichte Kritik an meinem... Okay, habe ich nicht gehört. Sehr gut. Zu den Naranauten nochmal zurück. Der Namensursprung, wie gesagt, gleich nochmal ergründen werden. Wie setzt sich denn jetzt aktuell so die Mitgliederversammlung zusammen? Also wie viele Leute sind da jetzt schon Teil davon? Und gibt es auch sowas wie Einlassbeschränkungen? Also muss man Bedingungen erfüllen, um da mitmachen zu dürfen? Oder wie sieht das aus?
Nee, also wir sind ganz, ganz offen und proaktiv. Und jeder, der mitmachen kann, kann mitmachen und gerne auch auch mit eigenen Ideen und mit einbringen. Wir wollen ermöglichen und nicht verhindern.
Ja.
Die Zusammensetzung des, ich sag jetzt mal, harten Kerns aktuell oder des organisierenden Kerns, der ist derselbe wie zur Gründung. Die kann ich gerne alle aufzählen und dann begeistert davon erzählen, was das für tolle Menschen sind. Ich kann es aber auch versuchen, kurz zu halten, je nachdem, wie dein Format hier aussieht.
Ich leg's in deine Hand. Das darfst du entscheiden.
Na, dann mache ich das doch mit ein bisschen Lobhudelei, weil das haben sie sich verdient nach dem Jahr. Ich habe versucht, extra eine Mischung zusammenzufinden, die auch die Vielfältigkeit abbildet. Und mein erster Gedanke da war sofort an Barbara Mendes von Moonlit Monitors, die mit Germinal, finde ich, ein sehr, sehr tolles Spiel hier aus der Region geschaffen haben. Die hattest du, glaube ich, sogar auch mal bei dir
mit. Ich wollte gerade sagen, ja.
Im Dunstkreis, ja, ne? Ja. Die habe ich mit reingeholt gehabt als Narrative Designerin und Gameswriterin, weil sie auch einen ganz, ganz spannenden Blick darauf hat, auf dasselbe Steckenpferd wie ich, nämlich erzählen über Mechaniken anstatt über Text. Das war so meine erste Wahl. Dann haben wir noch Johanna Daher dazu geholt, eine Mitarbeiterin des MDRs, die vor allen Dingen dadurch hier in der Region bekannt ist und auch überregional, dass sie sich mit News Games hervorragend auskennt und da auch in verschiedenen Publikationen bereits mitgearbeitet und mitgewirkt hat, um auch über Sachen wie Falschinformationen in Videospielen oder auch eine tolle Doku mitgearbeitet hat, die beim ZDF erst dieses Jahr rausgekommen ist, über den Einfluss von rechten Strukturen in Videospielen. Also da haben wir uns auf dem Gebiet noch jemanden mit reingeholt, einen Experten. Wir haben Gregor und Robert dabei, zwei jeweilige Gameswriter, aber auch Autoren in der realen, nicht digitalen Welt. Gregor arbeitet gerade an einem tollen Adventure-Game zu einer Mordserie in Leipzig, dieses Adventure-Game.
Ah, Casebook, ja, Casebook, ja, na klar, genau. Auf dem Radar. Auf dem Radar, sehr gut.
Robert schreibt ganz viel und ist so unser wissenschaftlicher Kompass, der dann mit Worten wie ergotischer Text
stark.
Und ähnliches um sich wirft und immer sehr darauf erpicht ist, dass wir genau beschreiben, was wir meinen, was sehr, sehr hilfreich ist, um eine vernünftige Terminologie zu finden. Und dann haben wir noch Noreen Schell mit drinne. Die hat jetzt gerade die Möglichkeit gehabt, oder dankenswerterweise in unserem ersten Nachanauten-Vortrag mal so ein bisschen über Pädagogik und Videospiele gesprochen, selber Autorin und Künstlerin, unterrichtet an einem Gymnasium hier, bindet Videospiele mit ein, ist so unser pädagogischer Blick in das Ganze mit rein. Und am Ende haben wir noch eine Studentin von uns, die ich mit rausgepickt hatte, weil die sehr positiv aufgefallen war und sich für das Thema interessiert. Und ich es gut finde, von Anfang an den Blick des Nachwuchs auch mit dabei zu haben, damit man nicht zu weit von dem, was man eigentlich machen will oder für die man es macht, wegarbeitet. Das ist die Josephine Fischer. Und ja, die hat auch bereits als ausgelernte oder ausstudierte Germanistin unter anderem genug Erfahrung auch auf der theoretischen Seite, sodass wir sie da auch mit reingeholt haben. Und als letzte aktuell mit dabei, kein Gründungsmitglied, ist Emilia Weigelt, die ist eigentlich als meine Assistenz jetzt mit reingekommen, ist aber ein ganz starkes Mitglied, bringt sich super mit ein. Von ihr ist das Logo unter anderem, was wir alle sehr lieben, unseren süßen kleinen Astronauten. Und das ist so gerade die Kernbesetzung. Und mit der Kernbesetzung organisieren wir gerade alles, was irgendwie wie passiert drumherum, sind aber immer froh, wenn da draußen also jemand ist, der sagt, ach, ich habe ein bisschen Lust und irgendwie noch 3 Stunden übrig, egal ob auf 40 Stunden Woche oder nicht. Herzlich willkommen, gerne melden. Discord ist offen. Ich bin aber auch über LinkedIn zu finden.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist auch eine spannende Übersicht, weil man hört und sieht ja schon, da sind auch vor allem Menschen, die sich vor allem forschend, aber auch am Stoff ganz praktisch beschäftigen mit diesem Thema. Und zum Beispiel genannt wurden jetzt keine Menschen wie mich, die jetzt irgendwie journalistisch darüber sprechen oder schreiben.
Ja, die waren gerade nicht greifbar, sind aber auch, dürfen gerne mitmachen.
Ach so,
natürlich, ja. Also wir möchten wirklich jeden, der irgendwie Interesse daran hat, damit voranzugehen. Und wenn wir da Journalisten finden, die sagen, es wäre doch mal spannend, wie man stärker zum Beispiel auch darüber reden könnte, wie das Narrativ in dem Spiel eingebunden ist. Ja. Vielleicht haben die Journalisten da überhaupt noch kein Vokabular für oder vielleicht wissen die gar nicht, wie man da rangehen könnte, weil hat ja nicht jeder Bock gehabt, Germanistik bis zum Letzten zu studieren. Oder vielleicht hat auch nicht jeder Leser Lust darauf, so eine ausführliche Textanalyse zu lesen. Dann irgendwie gemeinsam an Workshops arbeiten, an Handreichen dafür, an vielleicht einem kleinen Online-Seminar, who knows. Immer gern willkommen. Also wir alles, was hilft.
Ja, das bringt mich zu der Frage, was ihr da eigentlich macht. Also du hast schon von Vorträgen erzählt und ich schätze auch mal so Wissenstransfer untereinander ist auch was genau. Wichtiges. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Weil das finde ich immer ganz faszinierend, wenn man dann erzählt von solchen Gruppen, die sich gegründet haben. Man neigt dazu, dann schnell zu nicken und zu sagen, jetzt als Zuhörer in meinem Fall, alles klar, die schließen sich zusammen. Und dann denkt man an so eine Sims-ähnliche Situation, wo einfach Leute vor irgendwie einem Herd stehen und oben ist so ein Lernbalken, der sich langsam füllt. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, merkt man, nee, so klappt's ja nicht. Die müssen ja irgendwas machen, damit das funktioniert. Und deswegen, was macht ihr eigentlich?
Genau, also, das ist so eine schöne Frage. Das hat mich meine Mutter früher mal gefragt, wenn ich Videospiele gespielt habe. Was machst du da eigentlich?
38 Minuten haben wir gebraucht bis zum ersten Lob. Ich bin froh. Vielen Dank.
Ja, in Vorlesung bin ich noch sparsamer, hast du meine Arbeit abgegeben.
Ich kämpfe wirklich um jedes Wort. Okay, her damit.
Nein, also sehr schöne Frage. Vielen Dank, Dom.
Gerne.
Die nehme ich mit Freuden auf, war auch hervorragend artikuliert.
Gerne auch notieren auf Ihrer Studierendenliste, ja? Also ein kleines Häkchen, er taucht positiv auf.
Sehr schön, ja. Werde ich nachher auch nochmal zusammenfassend mit erwähnen natürlich.
Ja, vielen Dank.
Aber ja, was machen wir? Also, unser Ziel ist es ja, wie gesagt, rauszugehen und in irgendeiner Art und Weise das sowohl in die Branche als auch an die Leute zu bringen. Die Möglichkeiten sind im digitalen wie im analogen Raum dafür erschöpflich. Dementsprechend gibt es uns da ja nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, die wollen wir aber vollumfänglich nutzen. Aktuell haben wir erstmal ganz Standard- und Low-Basic-mäßig einen Discord-Server, wo die Leute sich treffen können und miteinander austauschen, schreiben. Das ist allerdings das, ich weiß nicht, so der Discord-Server von heute ist so ein bisschen der Newsletter von 2010 und weiß ich nicht, die wahrscheinlich verarmte oder vereinsamte Apfelkiste auf dem Marktplatz um 1840. Das sind Leute, ich weiß, dass die auch mitlesen, aber da hört es dann auch schon fast wieder auf. Das heißt, wir geben da sehr viel rein und da kommt sehr viel schöner Kram mit rein. Es ist ein tolles Archiv und die Leute sind zufrieden. Da könnte aber auch ein bisschen mehr Leben sein. Ja. Und um das anzufeuern, finden wir natürlich auch da schon oder bündeln da ganz viel mit dem Discord. Ansonsten wollen wir regelmäßig oder werden wir regelmäßig, das ist vielleicht die bessere Formulierung, Online-Vorträge organisieren mit Leuten aus der Branche, die sich da irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Das ist dann dieser Wissenstransfer, von dem du sprachst. Das klingt dann immer gleich so technisch. Aber da wollen wir auf verschiedenen Ebenen dafür sorgen, dass sowohl Menschen die Möglichkeit kriegen, sich zu präsentieren, egal ob alt etabliert oder ganz neu. Hauptsache die Idee und das Wissen, also die Idee ist spannend und das Wissen ist nützlich für die Menschen da draußen. Wir werden auch auf verschiedenen Events im Bundesgebiet versuchen aufzutreten, sei es mit eigenen Ständen oder mit Vorträgen. Da sind wir bereits dabei. Es winkt in naher Zukunft im März der erste Nachanautenstand in Bayern.
Oh, wow.
Wir organisieren aber auch mit Leuten zusammen oder mit Instituten, wenn sie Hilfe in dem Bereich brauchen, wie zum Beispiel im Januar wird es das geben, einen Vortrag mit der HFF in München zusammen, wo wir dann mit unterstützen, mit Know-how und mit Moderation. Also das sind so Sachen, die werden jetzt sehr, sehr schnell passieren. Zusätzlich finden erstmal hier in der Region, hoffentlich dann auch bald im ganzen Bundesgebiet, Story Game Jams statt, wo der Fokus mal auf der Erzählung liegt, nicht zwingend auf der Technik, sondern darauf, irgendeine Art und Weise interaktiv zu erzählen. Bei unserem ersten Story Game Jam kam da jetzt von einem sehr kreativen Twine Game über ein analoges Spiel bis hin zu einem eher konzeptional geratenen, noch nicht ausgearbeiteten Spiel, alles Mögliche zusammen. Also auch hier wirklich mal reingelegt komplett und geschaut, was kann man da eigentlich finden, wenn man lang genug wühlt. Die großen Parts, die zusätzlich kommen sollen. Mein großer Traum ist, dass wir hier mal ein vernünftiges Mentorennetzwerk für Narrative Designer aufbauen können. Da werde ich dann auch ab dem neuen Jahr, wenn alle vollgefressen, erschöpft vom Silvester und wehrlos irgendwo liegen, dann mal anfangen zu versuchen, die Leute aufzusammeln und die in klingelnden Ohren davon zu überzeugen, dass es eine tolle Idee wäre, sich daran zu beteiligen, sodass wir für den Nachwuchs eine Möglichkeit finden, überhaupt mit bereits Etablierten in Kontakt zu kommen. Wir werden hier wahrscheinlich drittes Quartal, Anfang viertes Quartal in Leipzig ein Narrative Design Kongress organisieren. Da sind wir bereits auch in der Planung dafür. Also mal ein fachlicher Austausch zwischen Praktikern und Theoretikern zu dem Ganzen. Weil sowas haben wir tatsächlich bis jetzt noch nirgendwo gefunden im Bundesgebiet. Sollte ich da einfach schlampig recherchiert haben, bitte E-Mail an mich, dann Asche auf mein Haupt. Oder solltest du jetzt was haben, Don, dann kretsch du mir jetzt bitte hier brachial rein und sag, alle Schiebungen, du, falsch, du warst doch noch nie da. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Sehr schön.
Ich hole noch aus, keine Sorge. Ich muss erstmal mein Fußballtrikot anziehen. Das will ja auch in Fashion passieren.
Genau, aber solche Sachen gehören da tatsächlich mit dazu. Und wir sind, wie gesagt, das muss ich daran nicht erschöpfen. Aber das sind jetzt so die Sachen, die wir erstmal auf dem Schirm haben. Wir versuchen auch eine Liste von allen Narrative Designern Deutschlands und Gameswritern aufzustellen, dass die mal sich alle gebündelt an einem Wort wiederfinden, wenn sie das wollen. Eine kleine Jobliste mit Jobs für Narrative Designer und Gameswritern aus Bundes-, Intern- und International soll angefertigt werden, dass das mal alles an einem Ort ist. Also wir und ich wollen wirklich, dass das alles leicht zugänglich ist, diskutierbar ist, um einfach diesen Schmerz, diesen Aufwand, immer wieder neu ins Suchen gehen zu müssen, rauszunehmen und möglichst einfach den Einstieg in diesen Fachbereich, in dieses Handwerk, in diese Kunst zu ermöglichen.
Dieser Wunsch, dass, ich sag mal, das Niveau und die handwerklichen Möglichkeiten von Narratives Designern hierzulande zu verbessern und noch zu stärken, den würde ich gerne noch mal ein bisschen konkretisieren, weil mich das sehr interessiert. Meine Frage geht nämlich in die Richtung, das kann ja ganz unterschiedlich gemeint sein. Ihr könntet euch ja zum Beispiel vorstellen und sagen so, wir wollen eure wirklich knallhart handwerklichen Fähigkeiten verbessern. Wie kann man mit diesem Medium Geschichten erzählen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Tools? Wie könnt ihr die einsetzen? Es könnte aber ja auch in die Richtung gehen, dass man inhaltlich den Horizont versucht zu weiten oder auch sagt, hey Leute, es gibt da draußen Themen, das trauen sie nicht so viele anzufassen, aber es liegt ein Wert darin, das in einem Medium wie Spielen zu erzählen. In welche dieser beiden Richtungen tendiert ihr denn mit eurer Arbeit?
Auch da muss ich dich ganz kurz bitten, kannst du die Frage nochmal pointiert zusammenfassen?
Oh, das ist eine große Herausforderung für mich. Ich versuche es. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr die Leute unterstützen könnt. Zum einen, so macht man gute Geschichten, handwerklich, oder zum anderen, das sind Geschichten, die sollten Spiele häufiger anfassen und wir erklären euch, wie man das machen könnte.
Okay.
Also Mut zu sprechen versus Handwerk in die Hand geben. In welche Richtung geht ihr mit eurer Arbeit?
Oh, das ist ganz einfach, beides.
Ah, sehr gut.
Weil das eine das andere bedingt. Wenn ich gut in meinem Handwerk bin und mich sicher fühle, bin ich vielleicht auch eher bereit, Sachen anzupacken, die ich mir vorher nicht getraut habe. Und wenn ich Sachen anpacke, die heikel sind oder die vielleicht wirklich eine gewisse Gravitas mitbringen, dann wäre es schon schön, wenn man die handwerklich auch korrekt umsetzt. Also das eine wird oder das andere nicht funktionieren. Ich bin immer froh, wenn ich mutige Experimente in beiden Richtungen sehe. Ich denke aber, es profitiert sehr davon, wenn leicht zugänglich Ressourcen für beides zur Verfügung steht.
Gibt es denn in der Hinsicht eigentlich so, ich sage mal, Klassenpri, ist das U-Deklination, Primus?
Primi?
Ist die Frage jetzt, ne? Also, gibt es da Vorzeigebeispiele in dieser Richtung, die ihr dann den Leuten vorhaltet und sagt, guck mal hier, die machen das, was sie wollen, richtig gut. Gibt es da so Querverweisbeispiele?
Ja, und wir sind uns nie einig, welche das sind.
Ja, sehr gut.
Die Diskussion führen wir sehr oft und die ist auch hervorragend dafür geeignet, jedes Planungstreffen komplett zu torpedieren. Nein, aber ich glaube, worauf wir uns alle tatsächlich einigen können im Bereich Narrative Design ist Florence.
Ah, dieses Spiel, Moment, über die Trennung dieses Paars, genau. Ne, das zusammenkommt.
Ja.
Ah, kannst du es den Leuten nochmal ganz kurz erzählen, die das Spiel nicht kennen?
Ja, na klar, warum nicht der absolute Geheimtipp, der perfekt über Interaktion funktioniert in seiner Erzählung, einfach mal perfekt mit Worten zusammenfassen, kann ja nicht so schwer sein. Florence ist ein Spiel, in dem es um das Finden und Lösen einer Beziehung geht. Das Spiel kommt gänzlich ohne Dialog im eigentlichen Sinne oder Worte aus, fügt sich eher zusammen wie ein interaktiver Comic und arbeitet ganz stark damit, über die Interaktion versuchen, Gefühle aus einer Situation oder der Protagonistin zu vermitteln. Das eingängigste Beispiel dafür ist, denke ich, und auch das, was ich verbal am ehesten formulieren kann. In einem Streit mit ihrem Partner wird am Anfang, es wird wie ein Puzzle zusammengesetzt. Beide Sprechblasen auf beiden Seiten und man muss immer das passende Stück ansetzen. Und das wird aber immer schwieriger und irgendwann setzt man auf der Seite des Partners im Streit, weil der eskaliert immer mehr Stücke aneinander oder die Stücke der beiden Partner passen gar nicht mehr so richtig zusammen und damit wird symbolisiert, zum einen natürlich, dass sie überhaupt nicht mehr, die reden aneinander vorbei oder der Redeanteil schwankt und gleichzeitig wird auch für den Spieler sehr klar, er kann in dieser Diskussion nicht mehr aktiv partizipieren, oder er kann das nicht mehr in die gewünschte Richtung lenken, wie er das vielleicht wollte, sondern er ist jetzt diesem ganzen Part hilflos ausgeliefert. Ich finde das ganz großartig, ich kriege Gänsehaut dabei, alleine wenn ich davon erzähle, alle anderen sollten es spielen.
Ja, ich muss gestehen, ich habe es noch nie in Gänze gespielt, immer nur ausschnittsweise mir auch angeguckt, weil ich immer, wenn ich auf dieses Spiel stolperte, war dieses doofe Timing, dass meine Lebenssituation einfach, ich sag mal, nicht stabil genug war, um mir jetzt so ein Thema und ich bin da auch einfach sehr emotional, das macht dann auch viel mit mir und da muss man sich schon den richtigen Zeitpunkt für aussuchen.
Aber tatsächlich, also das ist eins, darauf können wir uns alle einigen.
Ja.
Da gibt es bestimmt auch Sachen zu kritisieren und das ist natürlich nicht auf alles anwendbar, aber das ist auch für mich aus meiner Profession heraus und aus meinem gerade sehr spezifischen Interesse am Narrative Design und am Erzählen in und mitspielen, wäre das, glaube ich, das, was am ehesten deine Frage beantwortet.
Spannend. Welche sind denn noch die Konkurrenten, so ein, zwei, die versuchen, sich da noch mit einzureihen?
Das kommt jetzt auch an. Also wenn wir jetzt ganz spezifisch gehen und sagen, das Darstellen von zum Beispiel Gesprächen über Narrative Design, von Dialogen im Erzählerischen, finde ich Move, ein ganz kleines Spiel, sehr schön. Oder auch Mind Dead Center, die machen das auf eine ganz kreative Art und Weise. Wenn wir so ein bisschen in die größeren Spiele gehen, ist gerade ein Spiel, was mich stark beeindruckt aufgrund der Atmosphäre und des Erzählerischen, tatsächlich Pacific Drive. Kennt wahrscheinlich kein Mensch da draußen.
Das kenne ich jetzt. Das ist das erste aus der Reihe. Ja, sehr gut.
Sehr schön. Ist ein ganz eigenes Spiel, schön bekloppt im positiven Sinne. Weiß Gott, nicht perfekt als Spiel, macht aber ganz viel richtig, wie ich persönlich einfach dahinter finde. Und ansonsten, was ich finde, was sich jeder angucken kann, gerade wenn er älter als 30 ist, um da mal so richtig auf der Cocktailparty damit anzugeben, wie lange er sich schon mit Spielen beschäftigt, Planescape Torment. Ist quasi so, oh Gott, für die, die es nicht da draußen kennen, Disco Elysium, aber in Alt und im Fantasy und so mit Dungeons and Dragons.
Ja, genau. Und nochmal 8000 Mal mehr Text. Also,
oh Gott, oh ja. Und die Möglichkeiten da drin, Dom, die Möglichkeiten, was da alles machbar ist, also auf was Ideen für da Leute kommen. Man muss keinen Umweg gehen, man kann auch einfach die schwangere Mauer davon zu überzeugen, frühzeitig zu gebären.
Es ist wirklich ein abgefahrenes Ding. Ihr habt mich bisher auch da wieder nur so schrittchenweise reingetraut und dann gemerkt, ich glaube, mir gefällt das, aber da warte ich mal schön, bis wieder Weihnachten ist. Und das sage ich mir ungefähr seit, wie alt bin ich, 65 Jahren. Und dieses Weihnachten könnte ich es mir fast wieder vorstellen, aber gucken wir mal. Es gibt noch ein Spiel, das würde ich dir gerne kurz noch auf den Tisch setzen und fragen, ob du damit was anfangen kannst in der Hinsicht der, ich sag mal, Vorzeigebeispiele. Indica, hast du das gespielt?
Noch nicht, aber ich habe gesehen, dass es dich so begeistert hat, dass du den ganzen Podcast als Highlight-Folge gewidmet hast.
Absolut. Ich möchte auch gar nicht so viel erzählen, weil davon profitiert das Spiel, aber ich würde mir wünschen, wenn ich hier mit einem Wunsch rausgehen darf aus diesem Gespräch, dann für vielleicht auch nächstes Jahr, mach dir keinen Druck, dass du dieses Spiel mal spielst und dann womöglich das ja auch landet in der ewigen Reihe der Querverweisbeispiele für eure Austauschseminare. Weil das wieder auch so ein Spiel ist, das nicht nur im geschriebenen und gesprochenen Wort eine tolle Geschichte erzählt, sondern vor allem das auch mit dem Narrative Design wunderschön verquickt. Also Wege findet im Game Design, in den Spielmechaniken zum Beispiel, seine Geschichte zu artikulieren und auch so zwischenmenschliche Beziehungen auszudrücken. Ich will nur das Stichwort Mobbing nennen. Da findet das Spiel eine wunderschöne Game Design Sprache, um das zu vermitteln. Und das war abgefahren. Das ist, also
okay, bitte. Okay. Dann schaue ich es mir mal an. Dann werde ich da mal genau mit reingucken. Aber ja, es ist halt so spannend. Das ist halt, ich finde es immer schwierig, dann halt zu sagen, das Spiel macht alles gut. Ja. Das ist halt Quatsch. Florence profitiert halt auch davon, dass es so fokussiert ist auf eine Sache. Und davon halt natürlich ganz, ganz stark profitiert. Aber es gibt halt so viele geile Spiele da draußen, gerade die kleineren, wo halt so viel rumprobiert wird. Und ich liebe es, mich durch itch.io zu klicken und zu schauen, was für tolle Ideen Menschen haben, was ich niemals in einem AAA-Spiel sehen werde. Und die werden niemals das Budget kriegen, das fertig zu machen oder voll zu machen. Aber überhaupt diese Idee zu haben, diese kurze Emotion, da mal reinzutauchen, was die Leute damit ausdrücken wollen, ganz fantastisch. Und da gibt's so viele Sachen, dass wir wahrscheinlich bequem eine ganze Podcast-Reihe füllen könnten.
Ja. Da muss ich immer ein bisschen, ehrlich gesagt, kopfschütteln über Kolleginnen und Kollegen, die dann auf so ein Spielejahr, welches ja auch immer, zurückblicken und sagen, dieses Jahr war ja nichts dabei, wo ich mir denke, Leute, ich kann euch genau sagen, warum nichts dabei war, weil ihr nur die Spiele gespielt habt, die ein Budget von 5 Millionen aufwärts haben. Also, das ist das Problem.
Aber was hältst du davon? Ja, Selbsthilfegruppe, dann können wir dich nämlich wahrscheinlich mit 90% aller Games-Professoren des Landes zusammensetzen, wenn die Studierenden sagen so, ach ja, ich habe da jetzt auch so 3 Spiele gespielt und dann ist eins davon FIFA und dann ist aber nichts davon kleiner als 500.000. Da müssen wir die Leute hier auch richtig zu Wasser tragen teilweise.
Ach, ist das so? Das hätte ich nicht gedacht tatsächlich.
Also nee, die kommen hier schon, wir haben schon Jahrgänge gehabt mit Leuten drinnen sitzen, die gesagt haben, nee, ich will Game Designer werden und ich habe ganz viel FIFA gespielt oder Fortnite. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die dann überhaupt erstmal in Indie-Games zu kriegen. Also wie viele Leute hier sitzen und gar keine Ahnung haben, was Indie-Games sind, noch nie ein kleines Spiel gespielt haben oder mal so experimentell unterwegs waren damit. Also die wissen teilweise gar nicht, was da draußen alles für Schätze auf sie warten und entdecken das erst so Stück für Stück im Studium.
Da habe ich jetzt einen klassischen Journalismusfehler gemacht, weil ich habe einfach was angenommen, was ich gar nicht wissen konnte. Aber ich habe angenommen, deswegen habe ich da gar nicht danach gefragt, dass quasi die, wie sagt man denn, die Belesenheit in diesem Medium bei diesen Studierenden ausgeprägter sei, weil sie das ja immerhin studieren. Und deswegen dachte ich, das ist ja eigentlich klar, dass sie auch einen Überblick haben über Indie-Spiele, aber offenbar...
Nee, überhaupt nicht der Fall. Also das ist auch teilweise eine richtige Aversion schon hingehend. Und wenn ich dann ganz... Im Monologisieren, wie man da als Professor irgendwann so reinkommt, oder wahrscheinlich ist es auch eine Grundvoraussetzung für die Einstellung. Aber wenn ich da mal mich wieder da drin verliere und davon erzähle, wie fantastisch eine Mechanik ist oder wie fantastisch was erzählt ist, dann gucke ich ganz oft in Augen, die toter nicht sein könnten, und einfach nur warten, bis der alte Mann fertig ist mit Erzählen und vom Vor- und Krieg erzählt. Also das kann hier schon passieren. Also auch Spiele, wo ich dachte, die kennt ja jeder oder die gehören schon dazu, wenn man Game Designer werden will, noch nie gehört.
Hast du da irgendeine Erklärung für? Also das kann doch kein Altersding sein, oder?
So, okay, da kommen wir jetzt in den Bereich Medienschelte. Also ich glaube tatsächlich, ein Problem ist natürlich, woher sollen sie es denn wissen? Ja. Also es findet halt in der Spielepresse so gut wie gar nicht statt. Das ist ein Problem. Es wird halt nicht die Sichtbarkeit, die bekommen nicht die Sichtbarkeit, die Spiele. Dann sieht man die halt auch nicht. Und aus sich heraus, man muss halt irgendwie drauf kommen, ne? Wenn man da halt nicht Freunde hat oder in einem Kreis ist, wo man anfängt, auf sowas aufmerksam zu werden. Und ich glaube, dann geht's. Ich glaube, sobald man so 1-2 Spiele hat in der Richtung und anfängt da einzutauchen, dann wird das schon was. Aber bis dahin ist es wahrscheinlich schwierig. Was man nicht kennt, existiert nicht. Was ich nicht kenne, kann ich nicht beschreiben. Das ist halt so ein ganz klassisches Problem.
Ich habe gerade überlegt und auch wieder festgestellt, da stoße ich schnell an die Grenzen meines eigenen Horizonts, weil mir fiel natürlich, aber Moment, der Satz geht jetzt noch weiter, mir fiel natürlich auch zum Beispiel Creator ein, Influencerinnen, Influencer, die auch Indie-Spiele spielen, aber dann fiel mir ein, und deswegen sage ich, der Satz geht noch weiter, dann fiel mir ein, das sind, glaube ich, aber auch nicht die Creator, die geguckt werden von einem Großteil der spielenden Menschen. Das sind auch schon wieder Nischen-Creator, die eben Cozy Games spielen, Indie-Spiele ausprobieren. Und dann sitze ich jetzt da und höre dir zu und denke mir, es stimmt, das ist, ich meine, auch ein Okay Cool, auch wenn man natürlich einen anderen Eindruck hat, ist kein Breitenmedium, wo jetzt irgendwie die spielende Bevölkerung Deutschlands sich informiert. Ich empfehle es allen, aber das passiert ja nicht. Deswegen, ja, ich sehe es, ich verstehe den Punkt, ja.
Ja, also das ist halt, ja, wenn man da einmal drinne ist, dann kommt man, glaube ich, sehr schnell von dem einen auf den anderen. Wenn ich da über irgendwelche Spiele recherchiere, dann geht's sehr schnell. Aber sag mir doch mal, wer in der Branche ernsthaft von Venba gehört hat. Ein Spiel, was Narrative Design mäßig so wunderschön über Kochen erzählt. Also die Geschichte von einer indischen Familie, die, glaube ich, in der USA emigriert. Und diese ganze Immigrationsgeschichte wird so wunderbar über Essen und die Bedeutung von Essen und was das auch soziokulturell überhaupt bedeutet, zu essen und zu kochen, erzählt. Die Studierenden kennen es erst recht nicht, aber ich habe auch Kollegen, die sagen mir, nee, noch nie gehört, klingt spannend, müsste ich mal reinhören.
Das ist sehr inspirierend, dass du das sagst, weil das kann ich mitnehmen als einen meiner Vorsätze fürs nächste Jahr, solchen Spielen noch mehr Raum einzuräumen hier bei Okay Cool, weil das ist ja etwas, was mir eh am Herzen liegt, aber das ist jetzt nochmal eine schöne Erinnerung daran.
Ja. Mit ein bisschen Glück wirst du da auch einfach bei den Nachanauten ab und zu mal vorbeischauen können, weil wir natürlich auch versuchen, solche Spiele vielleicht nochmal zu highlighten und vielleicht so einmal in der Woche irgendein Spiel vorstellen, ganz groß, ganz grob, so hey, habt ihr das schon mal gesehen, aus allen Alters-, Kultur- und Gesellschaftsschichten und natürlich auch Zeitschichten, was für tolle Spiele vor 20 Jahren rausgekommen sind, die ich jetzt erst entdecke. Du, also ganz fantastisch.
Vielleicht können wir auch mal was arrangieren, dass ich bei einem eurer Vorträge quasi digital mit dabei sein darf und dann gestalte ich die Folge hinterher so, als wäre ich wirklich in einem Hörsaal gesessen mit Störgeräuschen und sowas. Ich glaube, das könnte was Cooles werden, aber das platziere ich hier nur so als Idee.
experimentelle Formate, Dom, können wir direkt im Anschluss noch 2 Stunden direkt ausplanen, wie wir das dann machen.
Sehr gut. Du, eine letzte Frage habe ich noch, auch wieder nur aus persönlicher Neugier gefragt, aber ich finde es spannend und die Leute draußen bestimmt auch. Jetzt zur nahenden, beziehungsweise ich muss mir jetzt umdenken, also wir haben jetzt 29. Dezember, um die Feiertage herum, gibt's da noch irgendein Spiel, das du dir mitgenommen hast in diese jetzt hoffentlich einigermaßen freie Zeit, worauf du dich schon freust?
Oh ja, also ich hoffe jetzt endlich, nachdem letztes Jahr mir der Kundensupport von Sony einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, ich hoffe jetzt Alan Wake 2 nachholen zu können.
Sehr gut. Ja,
ja, freue ich mich jetzt seit einem Jahr drauf, aber ich will nichts anfangen, was ich, also so ein Spiel will ich nur anfangen, wenn ich weiß, ich krieg's auch in einem Zug durch. Alternativ steht auch tatsächlich noch Disco Elysium für einen kompletten Run nochmal auf meiner Liste, bisher immer nur angespielt. Und ansonsten habe ich halt, glaube ich, 120 Spiele auf meiner HIO-Liste, die ich unbedingt zumindest mal reinschauen will. Aber ich denke, so in die Richtung Alan Wake wird's dann am Ende schon gehen.
Toll, da kann ich dir jetzt schon viel Spaß wünschen. Ich hab's gespielt. Ich hoffe einfach, du wirst es so genießen, wie ich's genossen habe.
Was sagt der leicht beseitete, der leicht oder zart beseitete Mensch dazu? Schaffe ich das ohne Licht oder?
Ja, da sind wir dieselbe vom selben Schlag Holz gemacht. Da kann ich dir vor allem eines sagen: Mittlerweile gab es ein Update, das die Frequenz der Jumpscares runtergeschraubt hat. Und das ist natürlich eine gute Nachricht.
Da waren erhöht nicht meine Lust, das zu spielen.
Also sie wurden runtergedreht, sie sollen kaum noch präsent sein und vorher war es wirklich, ich will nichts verraten, aber es war schon sehr präsent, aber wenn das jetzt runtergedreht wurde, kann ich es dir noch besser empfehlen jetzt.
Mit
noch
das beruhigt mich tatsächlich, weil Jumpscares sind so ziemlich das billigste und schlimmste Mittel für mich im Horrorspielen.
Außer Exorzist 3, ne? Die eine Jumpscare-Sequenz über 4 Minuten aufgebaut, fantastisch.
Nee, also ich lasse mir das lasse ich mir tatsächlich nur von Supermassive Games gefallen. Kein anderes Spiel außer Supermassive Games darf mir mit einem Waschbär die schlimmsten Schrecken meines Lebens einjagen. Gott, manchmal sehe ich den noch heute, wenn ich die Augen schließe. Dieser verdammte Waschbär, der beste und schlimmste Jumpscare, den ich bis jetzt erlebt habe.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe letztens erst wieder mit einer Freundin gespielt. Habe ich es auch wieder, fiel mir wieder ein. Da wollte ich eigentlich eine Warnung aussprechen. Naja, egal. Okay, du, wir haben's. Ich danke dir von Herzen. Das war eine Stunde, die verging wie im Fluge. Ich hoffe, dir ging's genauso. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich habe sehr genossen. Ich habe hier sehr viel gelernt. Wirklich, das möchte ich schon mal sagen. Vielen Dank.
Freut mich zu hören. Ich habe die Namen jetzt nicht gefunden, aber pass auf, ich würde trotzdem sagen, wenn es dich interessiert, ich frage nochmal nach, wo die rumkolon, und dann schicke ich dir mal diese sehr bunte, absurde Namensliste, weil ich weiß noch, da waren sehr, sehr, sehr andere Dinge dabei als nach Anauten.
Sehr gerne. Du, ehrlich gesagt, ich hab's schon wieder vergessen, dass du danach gesucht hast. Also
du, Dom.
Ich weiß.
Mit alles, Tränen und Schweiß hier nebenbei hochkonzentriert.
Ich weiß, ich wertschätze das alles gar nicht. Ich bin ein Arsch. Also, das tut mir leid. Ich hab's wirklich gerade vergessen, weil ich natürlich dem Rest so angeregt zugehört habe, was du so erzählt hast. Aber die Liste nehme ich sehr gerne auch nachträglich. Und dir wünsche ich jetzt vor allem erstmal möglichst viel Erholung über die freien Tage. Und, ey, ganz viel Erfolg für die Naranauten und Co. Ich sitze hier am Spielfeldrand und jubele zu und feuere an und finde das ganz toll, was ihr da macht. Wirklich, ganz toll.
Vielen Dank. Ansonsten Shoutout geht raus an alle, die da irgendwie zuhören. Suchen, finden, mitmachen. Das sind so die drei Worte, die könnt ihr euch bei den Naranauten gerne mit abspeichern.
Toll, sehr schön. Und damit hören wir uns bestimmt zum nächsten Anlass irgendwann wieder. Tschüss.
Würde mich freuen. Mach's gut, Dom.
Tschüss. So, damit vielen Dank euch da draußen fürs Hören. Vielen Dank auch an Markus für seine Zeit und die spannenden Antworten auf meine auch hoffentlich spannenden Fragen. Ich wünsche euch allen da draußen einen guten Rutsch, falls es das letzte Mal ist, falls wir uns hören sollten. Und dann geht's nächste Woche auch schon wieder ganz normal hier weiter. Freut euch drauf, ich tue es auf ein schönes 2025 für uns alle.